Wir wollen wieder unsere Bibeln öffnen. Also da sehe ich noch ein paar liegen, wenn einer eine Bibel braucht. Also wir sind im Johannesevangelium, im zweiten Kapitel. Ich habe hier extra heute nochmal die Karte aufgehängt. Also es hat eigentlich wenig was mit Erdkunde zu tun, würde ich mal sagen. Aber ich hoffe, dass es uns hilft, wenn wir die Geschichten der Bibel lesen und eine Karte vor uns haben, wenn wir Bilder, also reelle Bilder wirklich vor uns sehen, dass es uns einfacher fällt, den Text in der Schrift wirklich in die Realität hineinzustellen und es sehen, dass das ist nicht von irgendwo und irgendwann mal hat irgendjemand etwas gesagt und jetzt versuchen wir vielleicht aus irgendeinem Märchen irgendwas zu holen, sondern es ist das Wort Gottes, es sind reelle Geschichten, sie sind auf dieser Erde passiert, ja, vielleicht ein paar Jährchen zurück, da war unser einer noch nicht hier, aber es ist reell. Und das ist, was wir im zweiten Kapitel hier im Johannesevangelium gelesen haben, und zwar, dass Jesus mit seinen Jüngern sich aus Bethsaida höchstwahrscheinlich begibt nach Kanaan, da findet die Hochzeit statt, also Kanaan Galiläa ist etwas hier höher, es sind von Bethsaida ungefähr 39 Kilometer gewesen und jetzt waren die auf der Hochzeit und das ist, was wir betrachtet haben, Jesus mit seinen Jüngern, mit Maria auf der Hochzeit. Und wenn ihr die Bibeln offen habt und Vers 11 seht, so sagt uns Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Also diese ganze Hochzeit, das was Jesus gemacht hat, steht unter diesem Thema, Jesus hat ein Zeichen vollbracht, also ein Zeichen, ein Hinweis. Also und das nicht nur eins, sondern viele. Jesus hat mit seinem Auftreten ein Schild aufgehangen, könnte man sagen, worauf einiges steht als Information, als also man kann die Richtung erkennen, was er hier hingestellt hat, in welche Richtung es geht. Und diesen Text möchte ich nochmal mit euch lesen. Also, wir fangen von Vers 1 an. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort, aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, sprach die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sprach zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste, also ungefähr 39 Liter. Das würde zusammen ergeben 236 Liter mit Wasser. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben hin. Und er sprach zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Also, du Blödmann, ja? Auf gut Deutsch. Also, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kana und so weiter. Dazu kommen wir auch gleich. Also wir sehen hier, dass Jesus ein Zeichen vollbracht hat. Und zwar das allererste Zeichen, was wir hier im Text sehen, dass er eine Grenze zieht zwischen sich und seiner Mutter. Dass er die Verhältnisse klarstellt zwischen Maria, die eigentlich seine leibliche Mutter war, und es deutlich macht: Maria, du hast keinen Vorzug gegenüber irgendwelchen anderen Frauen. Du stehst in der gleichen Beziehung wie jede andere Frau. Er spricht sie mit Frau an, so wie er alle anderen Frauen angesprochen hat. Er macht es deutlich dadurch, dass er ihr sagt: Was habe ich mit dir zu tun? Es war ein Satz der Trennung, dass sie miteinander nichts zu tun haben, es sei denn, dass einer wirklich ein Kind Gottes ist. Und das macht Jesus innerhalb der Evangelien sehr deutlich: Wenn einer ein Kind Gottes ist, dann hat er erst ein Verhältnis zu Jesus, dann gehört er wirklich zu Brüdern, zu Schwester, zu Vater, Mutter, also dann ist wirklich das richtige Verhältnis. Also Jesus mit diesem, was er mit seinem Auftritt war, das erste, das Zeichen der Klarstellung der Beziehung, also das Verhältnis zu Maria. Das zweite war der Angriff auf die Tradition der Reinigung im Volk. Das, was man verstanden hat unter Reinigung, wie man rein wird, dass man das die ganze Zeit praktiziert hat als Symbol, dass man sich jetzt Gott nahen kann, dadurch, dass man sich mit Wasser gewaschen hat und somit gereinigt hat. Und Jesus nimmt jetzt diese Reinigungsgefäße, obwohl die Gefäße für den Wein ja leer waren, und lässt dort in diesen Reinigungsgefäßen jetzt Wasser zu Wein entstehen. Also da vollzieht er das Wunder. Das war ein klares Zeichen, das er gesetzt hat als Angriff, dieses Verständnis über die Reinigungssitte, die damals geherrscht hat. Natürlich war das auch ein Zeichen dafür, dass hier ein neuer Bund jetzt kommt. Hier kommt Christus und mit ihm ein neues Verständnis, vielleicht der Nachfolge. Ihr wisst, wo Jesus den Wein vergleicht, oder das Evangelium mit dem Wein vergleicht, wo er sagt, man füllt nicht neuen Wein in alte Schläuche. Dass Jesus es sehr deutlich macht in diesem Vergleich und sagt, das Evangelium ist dieser neue Wein und man füllt das nicht in alte Schläuche, in eure alten Sitten und Gebräuche. Das Evangelium, der neue Bund, diese Botschaft ist etwas völlig anderes, und ich sage, wie es ist: Gott bestimmt diese Nachfolge, diesen neuen Bund. Und das ist auch sicherlich das Zeichen, was Jesus hiermit setzt. Und klar, Jesus macht es sehr deutlich, dass er der Schöpfer ist. Also das ist auch ein Zeichen, was er hier mit diesem, dass er Wein kreiert, dass er dieses Zeichen setzt: Ich bin der Schöpfer. Wir sind stehen geblieben, das ist einfach als Erinnerung, damit ihr das wieder vor euch habt, worum es hier im Text geht. Wir sind stehen geblieben darin, dass viele versuchen, diesen Text irgendwie umzudrehen. Es kann nicht sein, dass Jesus tatsächlich Wein kreiert hat. Hatten wir schon letzte Mal aufgezeigt, was die Schrift überhaupt zum Wein sagt, in der ganzen Schrift. Und heute möchte ich kurz noch darauf eingehen, um zu zeigen, wie wir hier aus dem Text tatsächlich sehen, es ist Wein, den Jesus kreiert hat. Also nicht einfach ein verdünntes Wasser oder ein verdünnten Saft oder verdünnten Wein, der dermaßen verdünnt war, dass man davon nicht betrunken werden kann. Also der Text selber macht es deutlich, es geht um einen Wein, den Jesus kreiert hat. Denn wir sehen es von der Reaktion des Speisemeisters. Ihr habt den Text nochmal vor euch, Vers 9 und 10. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und dann, wenn sie trunken geworden sind, dann den geringeren. Also mit anderen Worten greift er hier den Bräutigam an und sagt: Hör mal zu, Also der gute Wein wird so lange serviert, bis die Leute noch ihre klaren Sinne haben und einen guten und einen schlechten Wein unterscheiden können. Solange wird der Gute serviert. Ab dem Punkt, wo das Unterscheidungsvermögen bei den Leuten nicht mehr da ist, dann kannst du servieren nach dem Motto, was du willst. Denn der Punkt ist erreicht, sozusagen, dass sie das unterscheiden können. Ja, das ist sehr debattiert, auch in der Christenwelt. Und ich hatte eine Unterhaltung letzte Woche mit jemandem diesbezüglich. Und ich musste ihm sagen, hör mal zu, der größte Teil der konservativen Christenheit versucht diesen Text oder legt diesen Text tatsächlich so aus, es handelt sich nicht hier um Wein, sondern wir wissen von der Geschichte, dass im Orient der Wein so verdünnt wurde. Ja, man sprach von Wein, aber er wurde so verdünnt, dass im Endeffekt kein Mensch davon betrunken werden konnte. Ja, also wir reden hier von einem sehr verdünnten Wein. Und ich möchte euch aufzeigen, das, was der Text hier verwendet, kann man unmöglich so auslegen. Es geht um Wein. Denn das, was hier besagt wird, wenn sie trunken geworden sind, durch die ganze Schrift hindurch, ich möchte euch mit einigen Bildern, da wo dieser Begriff verwendet wird, trunken geworden oder betrunken, so heißt es immer, es geht um einen Rauschzustand, um einen Zustand, wo man die Realität nicht wahrnimmt. Ja? Es ist nicht der einzelne Fall, wo die Schrift hier diesen Begriff verwendet. Und es hat nichts, aber auch nichts damit zu tun, dass jemand ein Sättigungsgefühl erreicht hat. Nach dem Motto der Auslegung, okay, sie haben so viel getrunken, der Bauch war randvoll bis oben, sie konnten nicht mehr trinken und dann gibt man den Schlechten, weil sie ja eh nicht mehr trinken. Also der Auslegung, dass es hier um einen Sättigungspunkt geht. Ihr Lieben, es geht um den Rausch. Und durch ein paar Stellen möchte ich euch das aufzeigen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 15. Ihr kennt, hier ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Hier hat Pfingsten stattgefunden. Und die Apostel gehen auf die Straße und verkündigen. Und Leute sind von der ganzen Welt zugegen in Jerusalem. Und sie hören die Aposteln, die Kinder Gottes, diejenigen, die Pfingsten erlebt haben, die Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, sie hören sie in eigener Sprache das Evangelium verkündigen. Es ist so ein großes Phänomen, dass sie einfach nur logisch schlussfolgern. Und es heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 15, denn diese sind, das ist jetzt die Reaktion des Petrus, also die Leute sagen davor, die sind betrunken. Die Leute haben einfach zu tief ins Glas geschaut. Und aus diesem Grund wird jetzt hier rumgelallt, weil wenn einer in einer anderen Sprache spricht, die er davor oder wenn ich mir sicher bin, dass er die davor nicht kannte, so ist es für mich, der ich das nicht verstehe, einfach nur ein Lallen. Und so war die Reaktion der Leute. Dieses Herumlallen, es ist nichts anderes. Sie sind voll süßen Weins. Und hier tritt Petrus auf in Vers 15 und sagt, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Also auch nicht, wie ihr meint, auch nicht so zu verstehen, sie sind nicht so betrunken, also nicht so dolle betrunken, wie ihr meint, nur ein bisschen, sondern er spricht davon, Leute, es hat hier nichts mit einem Betrunkensein zu tun. Also wenn wir jetzt versuchen würden, den Text zu verdrehen und sagen, es geht um ein Sättigungsgefühl, ist diese Passage völlig aus dem Kontext und sehr miserabel verdreht. Also die Darstellung ist sehr deutlich, wenn es um Trinken, Trunken geht, trunken zu sein, betrunken, dann meint es wirklich dieses Rausch. 1. Korinther 11, Vers 21, da greift Paulus die Gemeinde an. Und zwar das Abendmahl, wie es bekannt war, war ein Abendmahl. Nicht das, was wir heute praktizieren, dass jeder ein Stückchen vom Brot nimmt oder einen Schluck Wein oder Saft, was auch immer, sondern es war ein Abendmahl, also eine Mahlzeit. Und ein jeder von den Teilnehmern brachte seine eigene Mahlzeit mit. Nun waren in der Gemeinde, das finden wir in 1. Korinther Kapitel 11, waren in der Gemeinde Leute, sie waren arm. Und sie hatten nichts mitzubringen. Und es waren Leute in der Gemeinde, sie waren reich. Und jetzt kamen sie und hielten das Abendmahl. Und die einen, die arm waren und nichts mitzubringen hatten, sie waren hungrig. Und die anderen, weil sie in vollen Maßen alles hatten und es nicht bereit waren, mit den Armen zu teilen, sie waren betrunken. Und Paulus greift die Gemeinde an und sagt, was sind das für Zustände unter Kinder Gottes? Und Paulus spricht wirklich von diesem krassen Unterschied. Die einen hungrig, die anderen betrunken. Vers 21, Kapitel 11. Also nichts mit dem einen, dass die einen sind hungrig und die anderen haben sich halt satt getrunken. Ihr Lieben, das würde das Ganze aufwerfen, aufschmeißen. Es geht nicht einfach um ein Sättigungsgefühl, sondern um die krasse Tatsache der krassen Gegensätze. Die einen sind hungrig und die anderen haben so viel, dass sie sich besoffen haben. Anstatt hier brüderlich und wie es sich gehört, in Nächstenliebe miteinander zu teilen. Und da finden wir sehr viele, sehr vieles, was die Schrift uns darüber sagt. Also wir haben mindestens 15 Stellen. Ich werde keineswegs auf alle eingehen. Ich möchte aber nur noch ein paar aufzeigen, wo ganz klar gewarnt wird um diesen Zustand. Und zwar Epheser Kapitel 5, Vers 18 heißt, und berauscht euch nicht mit Wein. Genau der gleiche Ausdruck. Betrinkt euch nicht mit Wein. Warum? Denn der nächste Wort oder Satz oder der Text im Zusammenhang. Und berauscht euch nicht mit Wein, betrinkt euch nicht, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Die Warnung ist ganz klar und deutlich in der Schrift, berauscht euch nicht, kommt nicht in diesen Zustand. Das Gleiche sehen wir auch in anderen Beispielen, wie zum Beispiel Lukas 21, wo Jesus darüber spricht, über seine Wiederkunft, dass er wiederkommen wird und die Leute warnt. Das findet ihr in Matthäus 24, wo auch über Berauschen spricht und über die Warnung diesbezüglich, über Lukas 12. Aber Lukas 21, Vers 34 möchte ich lesen. Habt aber Acht auf euch selbst, sagt Jesus, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt plötzlich. Also die Warnung steht ganz klar und deutlich da. Ihr Lieben, diesen Zustand gilt zu meiden. Das Berauschen von Wein gilt zu meiden. Und sehr wichtig, wenn man das hier wieder verdreht und sagt, es geht um ein Sättigungsgefühl. Ihr Lieben, der Text sagt viel, viel mehr. Er spricht nicht nur von Berauschen des Weins, sondern er spricht auch hier im Epheserbrief, auch hier Lukas sagt, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Und hier sagt er von Rausch, also vom Wein, wo man wirklich betrunken wird, das beschwert das Herz, weil es die klaren Gedanken, wie soll ich sagen, verhindert. Aber auch Sorgen des Lebens kann genauso berauschen. Und Epheser Kapitel 5, Vers 18 wird zum Beispiel von manchen anderen übersetzt, berauscht euch auch nicht mit Wein. Also es lässt es offen. Und nochmal, wenn man versucht, diesen Begriff Berauschen einfach auf ein Sättigungsgefühl zu führen, verdreht man den ganzen Text der Heiligen Schrift nicht nur im Johannesevangelium, sondern auch überall sonst, wo es ganz klar definiert wird und aufgezeigt wird, es geht um einen Rauschzustand, wo man nicht in der Lage ist, die Realität richtig zu erkennen, wo die Sicht blockiert wird, wo das Denken benebelt wird. Ihr Lieben, hier las ich Warnungen. Es sind aber weit darüber hinaus nicht nur einfach als Warnung, tut es nicht, nach dem Motto, okay, wenn ihr es doch tut, ist nicht so tragisch, aber besser nicht, sondern die Schrift geht weiter und macht es sehr deutlich und stellt es als Sünde hin, wenn Menschen sich berauschen. Zum Beispiel Galater 5, Vers 21, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussagte, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also wer sich immer und immer wieder in einem Rauschzustand befindet, dazu sagt die Schrift ganz klar, es ist Sünde und sie werden das Reich Gottes nicht erben. Und das war auch im Alten Testament nicht anders. In Jesaja 5, Vers 11 sagt Gott, wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um berauschenden Getränk, also Getränk nachzujagen und die am Abend lang aufbleiben, bis sie der Wein erhitzt, also bis sie in diesen Rauschzustand kommen. 1. Korinther 5, Vers 11 sagt nochmal das Gleiche. Und ich lese es, jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Also ich würde sagen, hier sagt uns die Stelle sogar noch etwas mehr, und zwar, wenn in der Gemeinde sich solche Menschen befinden, es spricht nicht von Menschen außerhalb der Gemeinde, sondern innerhalb, die diese Last haben, dass sie ständig betrunken sind, dass man sie meiden soll. Wenn er sich Bruder nennen lässt, also wenn er sich Christ nennen lässt, dass man eine solche Person sogar meiden soll. Also wir sehen, dass Gott es sehr deutlich macht. Ja, der Wein ist da zum Genuss, aber das Berauschen, das Trinken bis zu einem Punkt, wo man nicht mehr Herr der Dinge ist, ist ganz klar in der Schrift als Sünde definiert, und ein Mensch, der ständig in diesem Zustand ist, ist kein Kind Gottes und wird das Reich Gottes nicht erben. Und wenn so etwas in der Gemeinde geschieht, dass eine ganz klare Distanz da genommen wird. Und jetzt denkst du, Momente mal, das macht aber den Text umso schwieriger. Das kann doch nicht sein, dass Jesus einen Wein kreiert hat, von dem Leute sich berauschen können. Oder? Gibt das nicht einen Konflikt? Kein Wunder, dass die meisten Ausleger sagen, nein, Jesus hat kein Wein kreiert, von dem man sich betrinken konnte. Es war ja Wasser. Ja? Vielleicht war da ein kleiner Teil Wein oder sonst etwas. Ihr Lieben, da kommen wir zu dem Problem, zu dem gleichen Problem, Gott falsch zu schützen. Aus diesem Problem, dass wir Angst haben, wenn Jesus würde sie ja zu Sünde verführen, wenn er einen Wein machen würde, das Leute betrunken macht. Das Problem liegt darin, dass wir Gott falsch schützen wollen. Das ist das gleiche Dilemma wie mit der Souveränität Gottes. Warum will man die Souveränität Gottes in allem nicht völlig anerkennen? Weil man Gott falsch schützen möchte. Man sieht ein böses Ereignis, man sieht Menschen, die Furchtbares tun, und sagt, nein, das kann niemals von Gott sein. Ich möchte euch an etwas erinnern. Wisst ihr, wer den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen mitten im Garten Eden gepflanzt hat? Nicht mal am Rand? Wer war es? Gott war es. War Gott deswegen verantwortlich für das, was sie gemacht haben? Wisst ihr, wer
dem Kain, dem ersten Mörder, das Leben geschenkt hat? Gott war es. War Gott deswegen verantwortlich für die Tat, die er begangen hat? Wisst ihr, dass Gott sogar einem Menschen wie Hitler das Leben geschenkt hat, obwohl er wusste, was geschehen wird? Wisst ihr, dass Gott ihn sogar auf den Thron der Macht gesetzt hat? Römer Kapitel 13, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott ist, die Gott nicht eingesetzt hat. Wisst ihr, dass er von Gott eingesetzt wurde? Ist deswegen Gott verantwortlich auch für die Taten, die er gemacht hat? Wisst ihr, dass Gott die ganze Schöpfung gemacht hat? Und wie viele Tausende, Millionen gerade wegen der Schöpfung, ich denke jetzt an die Evolutionstheorie, diesen Abzweig gehen, wo sie Gott verleugnen und sagen, nein, es kann keinen Gott geben, es ist von allein entstanden, gerade wegen der Schöpfung. Wisst ihr, wie viele Leute die Schöpfung anbeten? Ist deswegen Gott verantwortlich dafür? Wisst ihr auch, dass Gott die Ehe geschaffen und gemacht hat? Wie viele werden versklavt oder nicht freiwillig, in die Ehe sozusagen hineingestellt, hineingepresst, ohne dass sie es wollten? Wisst ihr, wie viel Elend daraus entstand? Wisst ihr, dass die Sexualität eine Gabe Gottes ist? Und wisst ihr, wie viel Unheil da aus diesem entstanden ist? Wie viele Morde von unschuldigen Frauen? Wie viele Morde an den dann entstandenen Kindern? Wie viele Morde heute in unserer Stadt entstehen aufgrund dessen, wo Kinder, ich sage es bewusst, abgetrieben werden? Es sind Millionen. Trotzdem ist diese Gabe, dieses Geschenk Gottes gewesen. Ist Gott deswegen verantwortlich für den Missbrauch dieser Gabe Gottes? Und das ist das große Dilemma, das man immer und immer wieder feststellen muss. Man kann das nicht unterscheiden. Wenn wir als Menschen die Geschenke, die Gaben Gottes missbrauchen, dann ist es nicht die Verantwortung Gottes, dann ist es nicht die Schuld Gottes, dass er diese Gabe gegeben hat. Und genauso auch hier, es ist nicht die Schuld Gottes, wenn sich einer mit dem Wein berauscht, wenn Gott einen köstlichen Wein zum Genuss gegeben hat. Also, dass man diese zwei Dinge nicht verdreht. Gott gibt, wir sind umgeben von Gaben, von Geschenken Gottes. Und wenn wir es falsch gebrauchen, so stehen wir in der Verantwortung, dass wir diese Gaben Gottes missbraucht haben. Und genauso auch mit dem Wein. Also das Betrinken ist eine klare definierte Sünde und verabscheulich von Gott. Das bedeutet aber nicht, dass auch der Wein selber. Also man könnte diese Liste unendlich weit führen. Gott hat den Menschen den Verstand gegeben, Waffen zu machen, ein Messer zu machen. Du kannst Nützliches machen und du kannst Menschen umbringen. Also das hält nicht. Die Gaben Gottes zu missbrauchen, ist die Verantwortung des Menschen und die Schuld des Menschen. Ihr Lieben, Jakobus sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Schatten infolge von Wechsel. Also Gott gibt gute Gaben und wir sind verantwortlich, wie wir diese guten Gaben gebrauchen. Ich gehe weiter in den Text. Es gibt noch ein Zeichen, das Jesus hier mit Sicherheit gesetzt hat. Also das erste Zeichen ist die Trennung zwischen Maria und ihm, also die Klarstellung der Verhältnisse. Das zweite ist, dass er die Tradition der Reinigung, der äußeren Reinigung angreift. Das dritte ist, dass er den Bund, den neuen Bund mit diesem neuen Wein vergleicht. Hier ist ein Anfang des neuen Bundes, der Freude in Christus Jesus zu leben, diesem neuen Bund zu stehen, dass er das Zeichen setzt, er ist der Schöpfer, er ist in der Lage, alles zu machen, aus nichts sozusagen Wein herzustellen. Und ich denke, auch wenn ich das zuletzt nenne, ist es auch sehr wichtig, er kümmert sich um diese persönliche Not dieser Leute. Wisst ihr, es wäre eine unendliche Schande, die diesen Bräutigam begleiten würde sein Leben lang, dass er nicht in der Lage gewesen ist, nicht mal auf der Hochzeit für das Essen dermaßen zu sorgen, dass bis zum Schluss, bis die Leute wirklich gegangen sind, genügend Essen und Trinken da war. Vielleicht war auch genügend Essen da, aber nicht genügend Trinken. Das würde, diese Schande würde ihn begleiten, nicht nur nächsten Tag, sondern sein ganzes Leben lang. Leute würden wissen, ah, der, bei dem der Wein ausgegangen ist. Und ein jeder würde es wissen. Also, wir sehen hier einen sehr persönlichen Aspekt, dass Jesus hier eingreift. Ich denke natürlich, dass die anderen Sachen es weit überwiegen. Ich komme auch noch später darauf. Aber es ist nicht auszuschließen, dass Jesus diese persönliche Not dieses Bräutigams klärt. Denn in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7 sagt Gott, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also das durch Petrus. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Auch das war mit Sicherheit eine Sorge, die der Bräutigam noch gar nicht erkannte, aber die da war. Und auch als Trost für uns, für einen jeden Gläubigen, werft eure Sorgen auf ihn, er sorgt. Auch persönlich sorgt er für euch, für dich. Nun möchte ich fragen, habt ihr euch den Einstieg des Messias wirklich so vorgestellt? Habt ihr gedacht, dass wenn der Messias auftreten würde, ihn kannte niemand. Er kam gerade von Galiläa mit ein paar von den Jüngern, kam nach Kana in diese persönliche Verhältnisse. Würdet ihr denken, dass es ein Auftritt ist, wie ihr euch den Messias würdet vorstellen, wenn er kommt und auftritt? Ich glaube, das ist gerade bei Christus, was es so gemacht hat, dass es unscheinbar geblieben ist. Von diesem Wunder hat niemand anders mitgekriegt als die Jünger, die bei Jesus standen, die Diener und die Mutter Jesu. Alle anderen, für die floss der Wein einfach wie davor. Sie hatten nichts mitgekriegt. Jesus hat keinen öffentlichen Auftritt gemacht und hat gesagt, so, jetzt mal Ruhe, alle Hochzeitsgäste. Ihr seht, hier sind Wein, hier sind diese Wasserbehälter. Ich werde jetzt etwas Großes machen und ich werde jetzt über den Wein beten oder meine Hände ausbreiten. Nichts davon. Es geschah stille und leise. Nichts Auffallendes, kein sonstiges Befehl, als einfach nur füllt es mit Wasser, fertig. Und das war der erste Auftritt des Christus. Und Johannes macht es deutlich, es war ein Zeichen. Und nun steht dieses Zeichen im ganzen Zusammenhang dieses Kapitels, also des ganzen Kapitels, auch jetzt. Die folgende Geschichte steht im gleichen Zusammenhang. Und aus diesem Grund hat Johannes es auch zusammengestellt. Denn jetzt die nächste Geschichte, ich lese von Vers 12, ist die Gesamtheit dieses Bildes, werden wir aus dieser Geschichte sehen. Also ich lese noch von Vers 12. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und und sie blieben wenige Tage dort. Also sie ziehen von Kana in Galiläa wieder zurück hier in diese Gegend, also 39 Kilometer dahin, und bleiben kurz dort. Das ist einfach nur ein Zwischenstopp, dass ihr die ganze Geschichte im Blickfeld habt. Und jetzt von Vers 13. Und das Passa der Juden war nahe. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu dem Taubenverkäufer sprach er: Schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Soweit. Und vielleicht auf den ersten Blick denkst du: Okay, wo liegt hier der Zusammenhang? Wisst ihr, in der ersten Begebenheit praktiziert Jesus etwas, und zwar würde ich sagen, das steht im Zentrum dieses Zusammenhangs, dieser beiden Geschichte. Jesus schiebt das Reinigungsverständnis, das äußere Reinigungsverständnis der Obersten zur Seite und macht es deutlich: Es ist verkehrt, was ihr unter Reinigung versteht. Und geht hin und reinigt das Innere, worauf zu achten ist. Dass er das ihnen deutlich macht: Ihr Lieben, ihr bemüht euch um die Reinigungen von außen. Euer ganzes Leben ist damit beschäftigt, dass ihr von außen euch reinigt, dass ihr von außen gut ausseht. Aber das Problem liegt im Inneren. Ihr habt es nötig, im Tempel gereinigt zu werden. Ich gucke gerade auf die Uhr, werden es auf jeden Fall nicht schaffen, in den Text wirklich ganz hineinzugehen. Deswegen werde ich auch nicht, sage ich mal, in Bezug auf die Reinigung gehe ich erstmal nicht tiefer, sondern einfach nur diesen Überblick und möchte einfach den Text von Anfang anfangen, und dann wahrscheinlich nächste Mal gehen wir in das tiefere Verständnis dieses Zusammenhangs. Also, wir sehen, dass Jesus hier von dieser Reinigung oder von dieser Klärung der äußeren Reinigung an der Hochzeit, er geht kurz nach oben und dann geht er nach Jerusalem. Und Johannes fängt so an im Vers 13: Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Als erstes möchte ich euch hier die Frage stellen, warum das Johannes so bezeichnet. Wenn es euch aufgefallen ist, dass er ihnen sagt: Hört zu, es ist das Passa der Juden, ist nahe. Warum macht er das so? Nirgendwo in der ganzen Schrift ist es zu finden, dass das Passa den Juden zugeschrieben wird. Dass es ein Passa der Juden war. Es war von Anfang der Geschichte, wo Gott das Passa eingesetzt hat. So war es das Passa Gottes. Könnt ihr nachlesen bei der Einsetzung, 2. Mose Kapitel 12. Da wird es als Passa Jahwes benannt. Im 3. Buch Mose, wo Gott die Passa, also die Feste bestätigt und das Passafest mittendrin, so spricht er ganz klar und deutlich von dem Passa Jahwes. Es ist das Passa Jahwes. Und Johannes zeigt hier einfach auf, das war das Passa der Juden. Wir sehen, dass er eine ganz besondere Absicht verfolgt. Und zwar, wenn wir sagen würden: Okay, es gibt einige Möglichkeiten, um das auszulegen. Es kann sein, dass dieses Passa der Juden, dass es rund in der Geschichte, also bei den Völkern, die rundherum lebten, ebenfalls ein Passa gab. Dass sie das Passa gefeiert haben, und aus diesem Grund, Johannes sagt, das war das Passa der Juden. Es handelt sich darum. Nun, weder die Schrift noch die Geschichte würde diese Auslegung bestätigen. Also, das hält nicht stand. Wenn du sagst, Ja, dieses Passa der Juden, warum er das so bezeichnet, könnte vielleicht auch aus dem Grund sein, dass es einfach ein jüdisches Fest war und dass die Leute, zu denen Johannes schreibt, die Sitten der Juden nicht kennt. Und aus diesem Grund er das bezeichnet, ja, das war das Passa der Juden, damit ihr das wisst. Ihr Lieben, auch das hält nicht stand, denn wir haben es schon betrachtet, dass das Johannesevangelium das letzte verfasste Evangelium ist und an die Leute sich richtet, die die anderen drei Evangelien kennen, und zwar das Matthäus-, Markus- und Lukas-Evangelium. Auch das würde nicht standhalten. Und ich denke, dass Johannes hier etwas deutlich macht, wo er das als Passa der Juden bezeichnet, und zwar nicht als Passa Jahwes, dass er sagt, Leute, weil es gerade im Kontext darum geht, um das Reinigen des Inneren, das Reinigen des Tempels, dass er ihnen sagt, Leute, Gott ist nicht bei diesem Passa. Es ist nur noch ein Fest der Nation. Weil Gott in eurem Herzen nicht da ist, weil Gott dort fehlt. Und das sehen wir auch, dass wo Jesus die Menschen angreift, das Volk angreift, die Schriftgelehrten, also die Obersten angreift, in Matthäus 15 sagt er ihnen, ihr Heuchler, trefflich hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Aus diesem Grund macht Johannes diesen Einstieg und trennt dieses Passa von dem Passa Gottes und sagt, es ist das Passa der Juden, weil Gott in ihrem Herzen fehlt. Sie verehren mich zwar nach außen hin, aber nach innen hin, in der Tat, in ihrem Herzen sind sie fern von mir. Und diese Reinigung, die Jesus hier vornehmen wird, hat dieses Ziel, um es deutlich aufzuzeigen. Leute, ihr arbeitet am Falschen. Ihr arbeitet von außen und nicht innen. Wie ist es in unserem Leben? Ist es nicht oft genauso, dass wir nach außen eine gute Fassade aufrichten möchten? Ich arbeitete eine Zeit lang bei der Post und so hatte ich immer wieder Einblick zu den Leuten nach innen. Ja, die Leute haben die Türen geöffnet, um das Paket anzunehmen. Ist jetzt keine Botschaft, lasst die Tür hinter euch zu. Aber wisst ihr, und ich sah diese Leute, die in ihrem Alltag leben. Und ich sah die gleichen Leute, die dann mit Schlips und Kragen in der Bank irgendwo saßen, pickfein. Aber in ihrem Haus würdest du nicht reingucken wollen. In ihrem persönlichen Leben Chaos, aber nach außen Schlips und Kragen, da ist es der gemachte Mann. Und ich denke, dass diese Geschichte, dieser Kontext, dieses Zeichen, was Jesus hier macht, etwas deutlich macht. Wie sind wir heute beschäftigt? Ist es nicht in unserem Fall genauso? Sind wir nicht oft damit beschäftigt, dass die Menschen uns sehen als guten Arbeiter, als guten Ehemann, als guten Kollegen, als den Besten. Aber was spielt sich wirklich innen ab? Wir versuchen vielleicht nach außen zu unseren Freunden nett und lieb zu sein, aber in der Familie, die Familie kennt etwas anderes. Ihr Lieben, es ist, die Geschichte ist durchgehend, immer wieder sehen wir dieses gleiche Bild. Menschen bemühen sich, die äußere Fassade, die Schale schön zu machen und die ganze Religion darauf aufzubauen, dass nach außen alles stimmt. Und Jesus kommt, das ist sein Einstieg. Ihr Lieben, das ist das Erste, was er macht. Er räumt die falsche Vorstellung der Religiosität weg. Und dann geht er ins Innere, ins Herz und sagt, wie steht es da? Und räumt dort auf. Das ist der Anfang der Nachfolge. Das ist, wenn Jesus in ein Leben hineintritt. Das ist, wo Jesus in die Öffentlichkeit hineintritt. Dann klärt er diese Sache der Fassade. Und ich möchte uns an jeden zurufen, ihr Lieben, lasst uns Menschen sein, die Gott von Herzen nachfolgen. Bis in die Offenbarung sehen wir dieses Bild, wo die Gemeinde, Gemeinden von den sieben Sendschreiben, dass sie, einige von ihnen, nach außen ein gutes Bild ablegen. Sogar einige jede Menge Werke aufzeigen. Also Werke, gute Werke aufzeigen. Aber ihr Herz, das Kernstück, ist leer. Sie lieben den Herrn nicht von ganzem Herzen. Und ich möchte uns entlassen in diese Woche mit dieser Frage, Jesu: Hast du mich lieb? Liebst du mich in deinem Herzen? Ist deine Beziehung echt in deinem Herzen mit Christus? Oder baust du, hast du einfach nur Fassaden aufgebaut, eine Religiosität aufgebaut, ein gutes Bild von dir aufgebaut, aber dein Herz, wie ist das Herz? Wenn Christus kommt, der erste Auftritt des Christus, ist diese Sache zu klären. Lasst uns still werden zum Gebet.